Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen heute Abend. Müde, glücklich, dankbar. Max Göldis erster Auftritt nach seiner Rückkehr aus Libyen. Puck oder nicht, oder doch, die letzte Runde im Ständerat zur Frage, ob die UBS-Affäre vertieft untersucht werden soll. Der Entscheid könnte während unserer Sendung fallen, wir informieren, wenn es soweit ist. Dann Kirgisistan, der Konflikt könnte sich auf die Nachbarländer ausbreiten, ein Expertengespräch. Und die Frau, die unseren Korrespondenten in Belgrad sicher durch den serbischen Behördendschungel führt.
Ich habe nicht geschrien, ich schreie selten, aber ich habe meine Meinung gesagt und das hat denen wahrscheinlich nicht gepasst.
Mehr von Sonja Kotzisch gegen Schluss dieses Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und zunächst jetzt gleich Daniel Hofer mit dem Wichtigsten des Tages im Nachrichtenüberblick.
Max Göldi hat wenige Stunden nach seiner Rückkehr aus Libyen Stellung genommen zu seiner Entführung und er hat allen gedankt, die sich für seine Freilassung eingesetzt haben. Er sei müde, aber sehr glücklich, endlich wieder in der Schweiz zu sein, sagte Göldi vor den Medien. Er sehe sich als Opfer eines Konflikts, der nichts mit ihm zu tun habe. Er sei sich bis heute keine Schuld bewusst. Weiter sagte Göldi, dass er während seiner Isolationshaft zuweilen in großer Angst gelebt habe und
«Ich werde jetzt einige Zeit brauchen, um wieder in ein normales Leben in Freiheit und Sicherheit zurückzufinden.»
Zuvor hatte sich Außenministerin Micheline Galmiret zur Rückkehr von Max Göldi geäußert. Auch sie bedankte sich bei allen Beteiligten, vor allem den Regierungen Deutschlands und Spaniens. Der Ständerat diskutiert erneut, ob es eine parlamentarische Untersuchungskommission braucht, um die UBS-Affäre aufzuarbeiten. Sagt die Kleine Kammer heute nein, ist eine solche Puck endgültig vom Tisch. Der Nationalrat hatte sich für eine Puck ausgesprochen. An der Grenze zwischen Kirgisistan und Usbekistan wird die Situation zunehmend dramatisch. Nach der Flucht von Zehntausenden will die usbekische Regierung die Grenze schließen. Usbekistan könne die Flüchtlinge nicht mehr aufnehmen, sagte ein Regierungsvertreter. Er forderte Hilfe von der internationalen Gemeinschaft. Gemäß dem Internationalen Roten Kreuz sind 80.000 Menschen aus Kirgisistan geflüchtet. 15.000 säßen an der Grenze fest. Wie viele Menschen bei den Unruhen in Kirgisistan bereits getötet worden sind, ist unklar. Die kirgisischen Behörden sprechen von 124 Todesopfern, die usbekische Minderheit von mehreren hundert. Der frühere britische Premier Tony Blair ist überzeugt, dass Israel die umfassende Blockade des Gazastreifens bald lockern werde. Blair traf als Chef des sogenannten Nahostquartetts mit dem israelischen Regierungschef Netanyahu zusammen. Blair rechnet demnach damit, dass Israel schon bald wieder Lebensmittel- und Baumateriallieferungen in den Gazastreifen zulassen wird. Zuvor hatte das IKRK gefordert, Israel müsse die Blockade des Gazastreifens aufheben. Die Not der dortigen Zivilbevölkerung könne durch humanitäre Hilfe allein nicht mehr gelöst werden. Die EU-Kommission hat sich mit den USA über die Weitergabe von Daten europäischer Bankkunden an die US-Geheimdienste geeinigt. Die Verhandlungen über das neue sogenannte SWIFT-Abkommen seien am Wochenende abgeschlossen worden, teilte die EU-Kommission mit. Nun müssen die 27 EU-Mitgliedstaaten und das Europaparlament dem Text noch zustimmen. Das Abkommen sorgt in der EU seit Monaten für Ärger. Es erlaubt US-Terrorfahndern, Daten von Bankkunden abzurufen, die der Finanzdienstleister SWIFT verwaltet, der in Belgien ansässig ist. Dabei geht es um Name, Adresse, Empfänger und Höhe einer Banküberweisung, wenn ein Europäer Geld in Länder außerhalb der EU schickt. Die Schweizer Nationalmannschaft muss im Fußball-WM-Spiel gegen Spanien auf zwei Offensivspieler verzichten. Stürmer Alex Frey und Mittelfeldspieler Wallon Berami können nach ihren Verletzungen nicht eingesetzt werden. Der Grund: Frey leidet weiter an einer Verstauchung des Sprunggelenks, Berami an einer Muskelverletzung im Oberschenkel. Und an der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika hat heute Japan gegen Kamerun mit 1:0 gewonnen und Holland besiegt Dänemark mit 2:0. Das dritte Spiel des Tages bestreiten Italien und Paraguay. Es beginnt um 20.30 Uhr. Rat, der Luxemburger Frank Schleck hat die dritte Etappe der Tour de Suisse von Sieders nach Schwarzenburg im Kanton Bern gewonnen. Zweiter wurde der Kolumbianer Rigoberto Urán, dritter der Holländer Bauke Mollema. Neuer Leader ist der Deutsche Toni Martin vor Fabian Cancellara. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.472 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.287 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 39,81 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 13,89. Das Wetter heute Abend gibt es im Norden einzelne, im Westen und Süden häufig Regenschau oder Gewitter. Morgen ist es im Norden wechselnd bewölkt, es regnet jedoch nur stellenweise, vor allem in den Bergen. Im Süden setzt kräftiger Regen ein, die Temperaturen erreichen rund 20 Grad. Am Mittwoch setzt sich das wechselhafte Wetter fort, in den Alpen wird es leicht föhnig, im Süden lässt der Regen erst gegen Abend nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Zwei Themen stehen im Zentrum im weiteren Verlauf der Sendung. Erstens die Gaddafi-Affäre. Max Göldi ist glücklich und zu Hause. Jetzt fordern Politiker, dass abgeklärt wird, wie glücklich der Bundesrat gehandelt hat in der Angelegenheit. Und zweitens die UBS-Affäre. Sie wird wohl nicht vertieft untersucht. Hier stellen wir die Frage, ob dadurch Wichtiges im Dunkeln bliebe. Weiter dann ein Gespräch über Kirgisistan. Die Lunte brennt am Pulverfass Zentralasien, sagt der Experte. Die geduldige Frau von Belgrad. Ohne sie wäre unser Korrespondent wohl verrückt geworden. Die Baustelle hinter dem Bahnhof. Mitten in Zürich entsteht ein neuer Stadtteil. Und ein riesengroßer Wald, aber nur eine einzige Baumart. Der Palmölboom in Indonesien und was das mit dem Klimawandel zu tun hat. Die Erleichterung war ihm ins Gesicht geschrieben. Nach fast zwei Jahren, die er in Libyen festgesetzt war, ist Max Göldi wieder in der Schweiz. Gestern Nacht landete er mit Bundesrätin Micheline Galmiret in Zürich. Das lange Warten seiner Familie hatte ein Ende. Am Nachmittag sprach Max Göldi vor den Medien über die Zeit in Libyen. Erschöpft, aber glücklich. Der Bericht von Monika Zumbrunn.
Flankiert von seinem Bruder Moritz und einem Mediensprecher saß Max Göldi auf dem Podium. Der 54-Jährige wirkte gefasst, der Rummel um seine Person schien ihm nicht viel anzuhaben.
Dies ist ein sehr emotionaler Moment für mich. Ich bin müde, aber sehr glücklich, dass ich endlich wieder in der Schweiz bin.
Max Göldi fand deutliche Worte für das, was ihm geschah.
Ich bin Opfer eines Konfliktes geworden, der nichts mit mir zu tun hat. Ich bin mir bis heute keiner Schuld bewusst.
Nach fast zwei Jahren der Trennung konnte er letzte Nacht wieder zu seiner Familie zurückkehren. Nach langem Bangen und Hoffen bis zuletzt, auch gestern noch, als er in einem Hotel in der libyschen Hauptstadt Tripolis auf seine Ausreise wartete.
Es war ziemlich hektisch. Ich wurde informiert teilweise von deutschen und Schweizer und spanischen Diplomaten, aber schlussendlich im Detail habe ich erst im Nachhinein erfahren, was da alles abgelaufen ist.
Während der Zeit, die er in Libyen festgesetzt war, hatte er immer wieder Angst. Am schlimmsten in Erinnerung hat Max Göldi die Isolationshaft im letzten September. Anstatt wie versprochen zu einer medizinischen Untersuchung gebracht zu werden, wurden Göldi und sein damaliger Leidensgenosse Rashid Hamdani von den libyschen Behörden verschleppt.
Als Grund haben sie angegeben, das sei ein Teil von den Formalitäten, die erledigt werden müssen, damit wir ausreisen können. Im Nachhinein könnte man uns vorwerfen, dass wir naiv gewesen sind, aber wir haben nach mehr als einem Jahr in Libyen natürlich immer gehofft, dass jetzt eine Lösung möglich wäre.
53 Tage verbrachte Max Göldi in Isolationshaft, in einem Zimmer ohne Fenster, in einem kleinen Haus. Informationen von außen hatte er keine. Diese Ungewissheit sei denn auch das Schlimmste gewesen.
Man weiß nicht genau, wer sind die Leute, die einem festhalten, was wollen die, wie lange dauert das, was machen die Schweizer Behörden, ist man da vergessen oder wird daran gearbeitet? Das ist eigentlich die Schwierigkeit, die Ungewissheit. Man hat keine Informationen und weiß nicht, was eigentlich passiert.
Heute bedankte sich Max Göldi bei allen, die ihm geholfen haben. Auffallend war dabei, dass weder er noch sein Bruder von Bundesrat Hans-Rudolf Merz im langen Dankeswort sprach. Erst auf Nachfrage einer Journalistin erwähnte Max Göldi den Besuch von Merz kurz. Jetzt müsse er sich ausruhen, er wolle, dass sein Leben sich wieder normalisiere und fügte, nicht ohne Schalk hinzu, er beginne bei seinem bärtigen Erscheinungsbild.
Ich denke, so eine Zeit geht nicht spurlos vorbei, das hinterlässt sicher auch Narben. Wie die dann heilen werden, das kann ich im Moment schwer beurteilen. Und ich denke, meine äußere Erscheinung wird sich vielleicht heute noch wieder normalisieren.
Max Göldi heute Nachmittag kurz nach seiner Rückkehr aus Libyen. Er ist also frei, die Erleichterung darüber groß. Außenministerin Micheline Galmy-Re erklärte am Nachmittag vor den Medien, die Strategie der Regierung sei aufgegangen. Die restriktive Visapolitik gegenüber Libyen und vor allem auch die internationale Hilfe hätten zum Erfolg geführt. Dennoch fordern Politiker eine genaue Abklärung der Ereignisse und Abläufe. Der Bericht von Caroline Arn.
Ein Wort dominierte die Ausführungen von Micheline Galmy-Re.
Extrem. Extrem.
Max Göldi und Rashid Hamdani erlebten extreme Situationen.
Ils ont vécu des périodes extrêmement difficiles.
Auch die Diplomatie sei für die Freilassung extrem gefordert gewesen und sogar noch kurz vor der Ausreise, bis alle Formalitäten und vor allem die Modalitäten geklärt waren, nichts als Unsicherheit.
Pour nous, c'était des moments extrêmement difficiles.
Trotz aller Extremsituationen, die Strategie des Bundesrates sei aufgegangen. Erstens mit dem Druck der Einführung von Visa-Einschränkungen für die libysche Oberschicht, zweitens aber auch mit der Internationalisierung des Konflikts. Ohne das Engagement der EU-Länder wäre Max Göldi heute wohl nicht in der Schweiz.
Und die haben uns nie im Stich gelassen. Nie. Sondern in entscheidenden Momenten, die waren immer wieder da, mit Hilfsbereitschaft, die weit mehr umfasste, als man sich unter befreundeten Staaten normalerweise erhoffen darf. Also die Schweiz hat Freunde.
Auch wenn sich die Schweiz verpflichtet hat, dass nun ein Schiedsgericht die Verhaftung von Hannibal Gaddafi untersucht und wenn sogar noch Entschädigungszahlungen drohen, falls nicht geklärt wird, wer die Fotografien der Verhaftung an die Presse gegeben hat, das Außendepartement ist zufrieden, auch Staatssekretär und Botschafter Peter Maurer.
Ich bin schon ziemlich fest davon überzeugt, dass wir uns jeden Schritt sehr gut überlegt haben und dass auch im Rückblick die Entscheidungen, die wir getroffen haben, die richtigen waren.
Dass dies Galmy-Re im Gegensatz zu Hans-Rudolf Merz gelungen sei, Göldi freizubekommen, habe auch mit dem internationalen Druck zu tun. Galmy-Re schildert eine weitere Extremsituation. Im Zelt, zusammen mit Gaddafi, Berlusconi, dem EU-Außenminister Moratinos und den beiden Staatschefs von Slowenien und Malta.
Und wir waren da und wir haben gesagt, wir gehen nicht zurück ohne Max Göldi. Also, wir bleiben da.
Max Göldi in der Schweiz, das sei ein Ende eines schwierigen Prozesses, aber zugleich auch ein Anfang. Denn die Schweiz will nun die Beziehungen zu Libyen wieder normalisieren, auch auf wirtschaftlicher Ebene. Bereits nächsten Freitag soll denn auch in Madrid das nächste Treffen zwischen Libyen und der Schweiz stattfinden. Zum Courant nochmal zurückkehren, das wollen Politikerinnen und Politiker aber nicht. SP-Nationalrat Andreas Gross warnt vor Geschäften mit Diktaturen.
Man macht mit einer Diktatur eben nicht ungestraft Geschäfte.
Von links bis rechts wird zwar die Leistung, dass Max Göldi in der Schweiz ist, geachtet. Trotzdem wird nun eine kritische Aufarbeitung gefordert, sagt FDP-Fraktionspräsidentin Gabi Huber.
Muss jetzt natürlich aufgearbeitet werden, wie diese Krisensituation innerhalb der schweizerischen Institutionen, speziell auch innerhalb des EDA, abgelaufen ist.
Aufgearbeitet werden müsse zum Beispiel, wie es zu diesem Vertrag mit Libyen gekommen sei, sagt SVP-Ständerat Hannes Gehrmann. Denn
der Rechtsstaat und damit auch das Parlament werden ausgehebelt mit diesem Vertrag, indem man eben ein Gerichtsurteil quasi verlangt, wie es herauskommen muss. Und wenn es nicht so herauskommt, dann hat man eine Entschädigungszahlung zu leisten. Und eigentlich ist das etwas ein unglaublicher Vorgang.
Eine Subkommission der Geschäftsprüfungskommission ist bereits seit einem halben Jahr daran, das Verhalten der Bundesbehörden in der Libyen-Krise zu untersuchen. Die Untersuchung dauert noch bis in den Herbst.
Seit wenigen Momenten ist klar, eine PUC, eine parlamentarische Untersuchungskommission, wird es in der UBS-Affäre nicht geben. Letzte Woche hatte sich der Nationalrat mehrmals für eine vertiefte Untersuchung der UBS-Affäre ausgesprochen, doch der Ständerat ist jetzt beim Nein geblieben. Damit ist eine PUC vom Tisch. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Pascal Krauthammer.
Wer sich gegen eine PUC stelle, sei ein Mischler und Mauschler. Wer die parlamentarische Untersuchungskommission verhindere, betreibe ein Versteckspiel und schade der Schweizer Demokratie. Solch markige Worte unterstrichen letzte Woche im Nationalrat die Forderung nach einer PUC zur UBS-Affäre und zum Verhalten der Behörden in der Finanzkrise. Nur wenige Meter entfernt, im kleineren Saal des Ständerates, verhallte der deutliche nationalrätliche Ruf nach einer PUC aber nahezu ungehört.
«Wir brauchen keine PUC»,
sagte SVP-Ständerat Maximilian Reimann. Das mangelhafte Krisenmanagement, der fehlende Informationsfluss und das Misstrauen im Bundesrat seien genügend ausgeleuchtet worden, befanden viele Ständeräte genügend ausgeleuchtet durch den erst kürzlich veröffentlichten GPK-Bericht der Geschäftsprüfungskommission. FDP-Ständerat Peter Briner betonte die Qualität der 370 Seiten.
Der GPK-Bericht wird von Fachleuten als umfassend, differenziert und kritisch beurteilt.
Wobei sein Parteikollege Hans Hess ergänzte, dass eine PUC gegenüber dem vorliegenden GPK-Bericht keinen Mehrwert brächte.
Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass Sachverhaltselemente noch vertiefter abgeklärt werden könnten, kann mit Sicherheit gesagt werden, dass sich an den wesentlichen und bereits bekannten Schlussfolgerungen nichts ändern würde.
Der GPK-Bericht habe Licht gebracht in das Verhalten der Bundesbehörden, betonte CVP-Ständerat Konrad Graber. Und was die UBS angehe, da seien auch einer PUC die Hände gebunden.
Eine GPK wie auch eine allfällige PUC können diejenigen, die die Straße verschmutzt haben, nicht in die Pflicht nehmen und schon gar nicht zur Rechenschaft ziehen.
Da sei es allein an der UBS, Transparenz zu schaffen in eigener Sache in der Affäre UBS. FDP, CVP und SVP-Vertreter sprachen sich gegen eine PUC aus. Es gelte, keine unnötigen Mehrkosten zu verursachen. Es gelte, nach vorne zu blicken, sagten sie. Da konterte aber die grünliberale Verena Diener.
Ich bin auch der Meinung, den Blick nach vorne, das sei richtig. Aber der Blick nach vorne verlangt, dass wir auch wissen, was in der Vergangenheit falsch war, damit es sich nicht wiederholen kann. Und darum werde ich für eine PUC stimmen.
Denn es gelte, zusätzliche Fragen zu stellen, so Diener. Und auch SP-Ständerat Alain Berset kämpfte mit auf verlorenem Posten und setzte sich für die ergänzende Arbeit einer PUC ein.
Je crois que c'est une erreur fondamentale, mesdames et messieurs, que d'opposer la commission de gestion à une commission d'enquête parlementaire. C'est une erreur fondamentale. Ce sont des instruments complémentaires.
Trotz dieses Votums, selbst SP-Ständeratskollege Claude Janiak wollte sich für eine PUC nicht wirklich stark machen. Für den Präsidenten der ständerätlichen Geschäftsprüfungskommission ist nämlich klar, braucht es zusätzliche Abklärungen in der UBS-Affäre, dann sei die GPK zur Stelle.
Wenn wir einen klar definierten Zusatzauftrag bekommen, selbstverständlich würden wir uns dem nicht verschließen.
Vor diesem Hintergrund dieser Voten scheiterte im Hintergrund des Ständerats die Forderung nach einer PUC deutlich und endgültig mit 28 zu 15 Stimmen.
Eine parlamentarische Untersuchungskommission zur UBS-Affäre ist also vom Tisch, wie wir im Beitrag von Pascal Krauthammer eben gehört haben. Ich bin jetzt verbunden mit Oliver Washington im Bundeshaus. Er hat die Debatten in den beiden Räten in der laufenden Session zu dieser Frage verfolgt. Oliver Washington, ist die Aufarbeitung der UBS-Affäre mit diesem Nein zur PUC abgeschlossen?
Ja, klar ist nun, dass sich eben der Ständerat definitiv gegen das symbolische Zeichen ausspricht, dass eine PUC die noch offenen Fragen klären soll. Eine PUC hätte der Skepsis, wie eben die Landesregierung die Finanzkrise gemanagt hat, eine ganz andere Dimension gegeben als lediglich die Untersuchung der Geschäftsprüfungskommissionen. Das aber wollen die bürgerlichen und bankennahen Parteien im Ständerat, CVP und FDP, aber auch die SVP-Vertreter, wir haben es im Beitrag gehört und dies ganz im Gegensatz zur Parole der SVP Mutterpartei. Das wollen diese Parteien nicht im Ständerat und stattdessen, und das ist jetzt interessant, ist im Ständerat nun die Idee aufgetaucht, die Geschäftsprüfungskommission soll sich nochmals mit den UBS-Krisen beschäftigen und die offenen Fragen klären. Aber ob diese Geschäftsprüfungskommissionen mit einer Nachbesserung ihres Berichtes mehr rausfinden könnten, da mache ich ein Fragezeichen.
Was heißt das konkret? Um welche offenen Fragen geht es da?
Ja, die Geschäftsprüfungskommissionen haben ja untersucht, wie die Behörden, also Bundesrat, Nationalbank und auch Finanzmarktaufsicht, wie die Behörden die Finanzkrise und den Streit mit den USA um UBS-Daten bewältigt, gemanagt haben. Dieser Bericht liefert zwar zahlreiche Fakten und schildert ausführlich insbesondere das Missmanagement von Finanzminister Merz, aber der Bericht ist trotzdem nicht voll befriedigend. Erstens erklärt er eben nicht, warum die Behörden so und nicht anders gehandelt haben. Und zweitens sagt er auch nichts aus, ob die UBS allenfalls die Behörden beeinflusst haben oder eben nicht.
Hätte denn eine PUC in diesen Fragen Klarheit schaffen können?
Ja, die Gegner einer PUC argumentieren, dass eben eine PUC nicht mehr Fakten ans Tageslicht hätte fördern können als lediglich die Geschäftsprüfungskommissionen. Das mag stimmen und trotzdem hätte eine PUC eben versuchen müssen, auch mit ihrem politischen Gewicht diese Fakten einzuordnen und eben Erklärungen zu suchen. Und hierzu ein Beispiel zur Krise mit den USA rund um die UBS-Daten. Hier lag mal die Option auf dem Tisch, die UBS solle diese Daten selber den USA liefern. Diese Option ist dann aber plötzlich wieder verschwunden, wie wir eben dem GPK, dem Geschäftsprüfungskommissionsbericht, entnehmen können. Warum aber ist diese Option plötzlich wieder verschwunden? Auf diese und weitere Fragen liefert der Bericht keine Antworten, keine Erklärungen. Vielleicht wäre die Antwort dann gewesen, dass die UBS die Behörden unter Druck gesetzt hat. Wir wissen es nicht und hier bleibt wohl nun definitiv eine Lücke.
Besten Dank, Oliver Washington im Bundeshaus. Hier im Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris geht es weiter mit diesen Themen. Die Frau mit Rückgrat, ohne die unser Korrespondent in Belgrad kaum richtig zum Arbeiten käme. Die größte private Baustelle der Schweiz gleich hinter dem Zürcher Hauptbahnhof. Und der Baum, der die indonesischen Regenwälder bedroht, die Ölpalme. Doch zunächst jetzt nach Kirgisistan. In der Zentralasiatischen Republik haben sich über das Wochenende wüste Szenen abgespielt. In den südlichen Städten Osch und Jalalabad haben sich Kirgisen und Usbeken blutige Kämpfe geliefert. Seit letztem Freitag sind mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen. Genaue Angaben gibt es nicht. Über die aktuelle Lage und die Hintergründe des Konflikts habe ich mit Markus Benzmann gesprochen. Der Journalist bereist Zentralasien seit vielen Jahren und befindet sich zurzeit in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Er hat mir vor etwa 2 Stunden die aktuelle Lage im Land geschildert.
Die Lage ist sehr angespannt in Osch und katastrophal in Jalalabad. In Osch hat die Gewalt ihren Lauf genommen am Donnerstag, 3 Tage lang. Konnten die kirgisischen Maradeure ungehindert plündern, töten und die usbekischen Wohnviertel vernichten. Das hat sich jetzt etwas beruhigt und dafür ist aber die Zerstörungswut nach Jalalabad gereist, 2 Stunden entfernt von Osh gelegen. Nach meinen Informationen, das sind Anrufe aus Jalalabad, jagen bewaffnete Kirgisen auf Autos und Jeeps durch die Straßen und schießen auf alles, was sich bewegt. Auf den Dächern liegen Scharfschützen, die Menschenjagd betreiben. Ein Großteil der männlichen Usbeken ist in die Außenbezirke geflüchtet. Den ganzen Tag über hörte man Schüsse und erst zu den Abendstunden hat sich die Lage in Jalalabad insofern beruhigt, dass man keine Feuergefechte mehr hört.
Der Konflikt zwischen Kirgisen und Usbeken ist ja nicht neu, der ist ziemlich alt. Worauf geht er denn zurück?
Also zum einen muss man sagen, in Südkirgisistan gibt es halt 2 Städte, Jalalabad und Osh, die hauptsächlich von Usbeken bewohnt sind. Die wohnen im Zentrum und betreiben dort Handwerk und Handel und haben Gaststätten und Restaurants eröffnet und haben darüber gewissen Reichtum erwirtschaftet. Die Kirgisen sind eher in den Stadträndern und in den Bergdörfern zu Hause und leben von der Viehzucht. Und da gibt es schon mal so einen ökonomischen Unterschied. Und vor 20 Jahren hat es schon mal einmal ein Massaker gegeben, dass sich halt die Kirgisen und die Usbeken in Südkirgisistan um Wasser- und Landrechte die Köpfe eingeschlagen haben. Und da gab es auch schon viele hundert Tote. Und seither ist das Verhältnis zwischen Kirgisen und Usbeken in Südkirgisistan sehr angespannt.
Weshalb ist denn dieser alte Konflikt gerade jetzt wieder so blutig aufgebrochen? Es gibt ja die These, dass der im April gestürzte Präsident Bakijew und sein Clan Öl ins Feuer gießen. Ist da etwas dran?
Unzweifelhaft ist der Machtumsturz im April das Prälude für dieses Massaker, was zurzeit in Südkirgisistan stattfindet. Seit Mitte Mai existiert sogar ein Videomitschnitt auf YouTube, wo der Sohn des gestürzten Präsidenten Maxim Bakijew mit seinem Onkel Janisch genau darüber reden, wie man mit einer Handvoll bezahlter Halsabschneider die Lage in Südkirgisistan derart aufkochen kann, dass es zu einem Eklat kommen könnte. Das, was jetzt passiert, entspricht sehr genau dem Drehbuch, was die beiden Angehörigen der Familie des Präsidenten dort ausgeheckt haben. Der Präsident selber, Bakijew, sagt zwar im weißrussischen Exil, dass er mit diesem Mord nichts zu tun habe, aber kaum ein ausländischer Beobachter gibt dafür eine wahre Münze und glaubt schon, dass Bakijew da seine Finger im Spiel hatte.
Die kirgisische Übergangsregierung unter Rosa Otunbajewa scheint ziemlich überfordert zu sein mit der Situation. Sie hat Russland dazu aufgerufen, Friedenstruppen zu schicken, aber Präsident Medvedev zögert. Weshalb?
Also zum einen ist das ein Offenbarungseid der provisorischen Regierung. Die Regierung ist nicht in der Lage, die Sicherheit im Land zu garantieren. Und auch die Armee oder die Polizei hört ja nicht auf die provisorische Regierung. Es gibt Fakten und Beweise, die belegen, dass die Armee und die Polizei auf Seiten der kirgisischen Marodeure die usbekischen Wohnviertel gestürmt hat und sie dabei sogar noch unterstützt hat, anstatt sie zu hindern. Und Russland hat vielleicht Sorge, dass es damit in internationale Kritik gerät, aber das Gegenteil ist der Fall, denn nur eine internationale Einmischung kann das Morden in Südkirgisistan noch stoppen.
Am frühen Abend hat Usbekistan die Grenze geschlossen. Das bedeutet, dass die Zehntausenden von usbekischen Flüchtlingen nicht mehr weiterkommen, nicht zum Land raus können. Was wissen Sie über die Situation dieser Flüchtlinge?
Die ist katastrophal. Also Usbekistan sagt, er hätte die Grenzen geschlossen, weil die Auffangskapazitäten in Usbekistan selber überfüllt sind. Aber jetzt sind an der Grenze Zehntausende, viele Frauen und Kinder. Es gibt nicht genügend Wasser, es gibt nicht genügend Brot, es gibt keine Medikamente, obwohl sehr, sehr viele Leute auch verwundet sind. Und auch was die Sicherheit der Flüchtlinge angeht, das könnte im Grunde genommen auch nur eine internationale Interventionstruppe garantieren. Denn nur die könnte im Grunde genommen auch die Versorgungslinien öffnen. Denn bisher ist es so, dass man zwar die Güter bis zum Flughafen nach Osch bekommt, aber nicht in die Stadt hinein, weil die Zufahrtsstraße von Kirgisen blockiert wird.
Ist es denkbar, dass Usbekistan direkt eingreift? Und wenn ja, was würde das bedeuten?
Das wäre der Worst Case. Also wenn Usbekistan in eine Situation kommt, dass es sieht, dass keine anderen Länder das Morden an der usbekischen Bevölkerung in Südkirgisistan stoppen und sie dann selber eingreifen, das würde Zentralasien in einen fürchterlichen Krieg stürzen. Denn dann hätten die Kirgisen das Gefühl, die Usbeken würden in ihr Land einfallen und das würde die ganze Region zur Explosion führen.
Das war Markus Benzmann in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. Journalistinnen und Journalisten im Ausland spüren die Folgen von Globalisierung und Spardruck ganz besonders. Morgen Dienstag senden wir zum Thema Auslandsjournalismus eine Spezialausgabe des Echo der Zeit. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten haben im Hinblick auf diese Sendung in den letzten paar Tagen Menschen vorgestellt, die für ihre Arbeit im Ausland eine wichtige Rolle spielen. Heute unser Südosteuropa-Korrespondent. Er arbeitet seit gut 6 Jahren in Serbien. Eine wichtige Hilfe ist ihm dabei die Belgraderin Sonja Kocic. Sie erledigt für ihn alle Gänge zu staatlichen Behörden, was das Leben für Walter Müller doch etwas weniger kompliziert macht.
In Belgrad wird beim Schlangenstehen dicht aufgeschlossen, egal wo, in der Post, der Bäckerei und auf Ämtern. Der Atem der Person hinten ist im Nacken zu spüren, schrecklich. Sonja, die pensionierte Botschaftsangestellte, hingegen findet:
Geduld muss man haben, da stellt man sich hin und wartet.
Und der Schalterbeamte, der jeden ansieht, als sei er ein lästiges, dummes, störendes Element, treibt mich auf die Palme. Sonja kann damit umgehen.
Die Behörden sind sehr konfus. Oder besser gesagt, die eine Behörde weiß nicht, was die andere tut. Und da muss man sich wirklich sehr auskennen und man muss auch Menschenkenntnisse haben, um sich dort durchzusetzen.
Sonja hat 16 Jahre lang in Deutschland und Österreich gearbeitet, unter anderem auf dem jugoslawischen Generalkonsulat in Stuttgart und Salzburg. Deshalb weiß sie auch, welche kleinen Zeichen eine Schalterbeamtin oder einen Beamten günstig stimmen können. Ein freundliches Wort, Schokolade oder Blumen.
Das ist das Höchste, was ich ausgebe bei solchen Sachen. Mehr nicht. Wenn es nicht reicht, dann gehe ich eben zum Chef und erkläre die Sache dort. Und so möchte ich kämpfen gegen diese Korruption.
Dafür allerdings braucht es Rückgrat. Denn es ist üblich in Serbien zu bezahlen, um zu seinem Recht zu kommen. Laut einer Umfrage mussten die Bürgerinnen und Bürger Serbiens in den letzten 3 Monaten im Schnitt 170 Euro als Bestechungsgelder aufwenden, bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 240 Euro. Korruption gehört zum Alltag. Aber nicht für Sonja. Vor ein paar Jahren sagte mir der Chef der staatlichen Akkreditierungsbehörde vorwurfsvoll, meine Mitarbeiterin sei auf der Visa-Abteilung ziemlich laut geworden.
Nein, ich habe nicht geschrien, ich schreie selten, aber ich habe meine Meinung gesagt und das hat denen wahrscheinlich nicht gepasst.
Und so zieht Sonja freundlich und gut gekleidet von einer Amtsstelle zur anderen. Bei allem Gleichmut. Sonja sagt, sie sei froh, für einen Auslandkorrespondenten zu arbeiten. Die hätten es in Serbien trotz allem einfacher als die Einheimischen.
Ein Einheimischer von Geburt an bis tot hat immer um etwas zu kämpfen, ob das Urkunden sind oder da kommen falsche Rechnungen, da muss man da hin, da muss man sich wieder Geduld mitbringen, weil warten dauert Stunden, wenn nicht Tage, und bis man die Rechnung wieder gut macht, dann dauert das auch eine Weile. Also die Einheimischen in diesem Sinne haben es viel, viel schwer.
Beispielsweise stehen die Leute bereits um Mitternacht an, um 8 Uhr morgens ein Gesuch für den neuen biometrischen Pass einreichen zu können. Dem aufgeblasenen serbischen Staatsapparat scheinen die eigenen Bürger nur lästig zu sein. Und ich hätte mich ohne Sonja wohl schon längst im serbischen Behördendschungel verirrt.
Das war Walter Müller, unser Mann in Belgrad. Zurzeit ist er hier in Bern, wie alle anderen Auslandkorrespondentinnen und Korrespondenten von Schweizer Radio DRS. Einige von ihnen sind zu hören morgen Abend in der Echo-Sondersendung über Auslandsjournalismus. Morgen, Dienstagabend um 18 Uhr live aus dem Studio Bern. Einzelheiten dazu und auch zu einem Podiumsgespräch morgen Nachmittag auf DRS 4 News finden Sie unter drs.ch. Die größte private Baustelle der Schweiz liegt unmittelbar beim Zürcher Hauptbahnhof. Dort ist die Europaallee am Entstehen. Das ist viel mehr als einfach ein paar Bäume, die in Reihe und Glied stehen. Hier wird ein kompletter neuer Stadtteil gebaut, der rund 6000 Arbeitsplätze, fast 2000 Studienplätze und rund 400 Wohnungen bieten soll. In den letzten Wochen sind die ersten bis zu 10-stöckigen Gebäude in den Himmel geschossen. Verdichtetes Bauen ist hier angesagt. Viel Dienstleistungsflächen, vergleichsweise wenig Wohnen auf sehr engem Raum. Das gibt in Zürich zu reden, der Bericht von Klaus Ammann.
Gut, wir befinden uns jetzt hier im Shoppingbereich. Was ich Ihnen gerne zeigen möchte, aufmerksam machen auf die Höhe dieses Geschosses. Wir haben hier rund 7 Meter. Das ist sicher was, was man selten sieht.
Rico Gugelmann, Projektleiter Bau bei den SBB, steht da, wo bis vor wenigen Jahren Mitarbeiter der Post Päckli sortiert und wieder auf den Weg geschickt haben. Die Post hat unterdessen neue Paketzentren und bis auf die alte Silpost sind hier südlich des Hauptbahnhofs alle Gebäude abgebrochen worden. Die neuen hohen Hallen sind zwar zurzeit noch im rohen Betonbau, schon in 2 Jahren werden hier aber Geschäfte und Restaurants Kunden und Gäste bedienen und verköstigen. Wo immer möglich, sollen die Erdgeschosse der neuen Gebäude belebt sein, sagt der Projektleiter Immobilien der SBB, Christian Faber.
Es geht darum, eine Lebenswelt hier zu kreieren. Und da können wir uns eigentlich sehr schön anlehnen an das, was es schon in der Nachbarschaft gibt. Das ist nämlich das Langstraßenquartier. Dort wird auch jetzt schon eingekauft und insbesondere am Abend und auch in der Nacht. Und da gibt es viel Gastronomie in Restaurants. Und daran wollen wir eigentlich anschließen und wollen auch in unserem Areal sehr viel Restaurants und Cafés schaffen, wo man nicht nur am Tag, sondern auch am Abend sich wohlfühlt und gern mal ein Glas trinkt oder was Feines isst.
Die SBB als Bauherren wollen aus den Erfahrungen in Zürich Nord lernen, sagt Christian Faber. Dort beklagt sich nämlich ein ganzer neuer Stadtteil über zu wenig Leben nach Büroschluss. Auf der Baustelle Europaallee sorgen zurzeit Maschinen und bis zu 1000 Bauarbeiter für Betrieb. Die Dimensionen dieser Baustelle sind gigantisch. Allein auf einem der 8 Baufelder, jenem direkt hinter dem alten Silpostgebäude, werden 144.000 Tonnen Beton verbaut und ebenso viel Stahl wie für den Eiffelturm nötig waren. Bei den engen Platzverhältnissen eine logistische Knacknuss. Rico Gugelmann.
Also da gibt es Logistikregime, das wird überwacht, weil Sie können sich vorstellen, wenn jetzt noch das Baufeld C dazu kommt und dann ein Jahr später noch das Baufeld E und so weiter, dass wir hier natürlich Kadenzen haben von Fahrzeugen, die wir sehr sorgfältig planen müssen.
Wo heute verschalt und betoniert wird, gehen schon bald rund 3000 Menschen täglich ein und aus, als Studierende der Pädagogischen Hochschule, als Angestellte einer Bank oder eben als Kunden eines der Geschäfte. Die viel kritisierte hohe Dichte der neuen Bauten sei an diesem Standort gerechtfertigt, erklärt Christian Faber.
Da hat die Stadt Zürich gemeinsam mit der SBB gesagt, an so einem top erschlossenen Standort durch den Hauptbahnhof Zürich und den ganzen anderen öffentlichen Verkehr, das ist ein Ort, wo man nochmal von der Dichte her einen Schritt weiter gehen will, als man das vielleicht an der Peripherie von Zürich tut. Hier sollen möglichst viele Menschen leben, wohnen, arbeiten. An so einer Top-Erschließung, das haben wir nicht noch einmal.
Und damit der neue Stadtteil mit seinem Volumen seine Umgebung nicht erdrückt, werden die Gebäude gegen das Langstraßenquartier hin relativ niedrig und nur zum Gleisfeld hin bis zu 40 Meter hoch. Trotz Hochschule, Shopping- und Gastrobetrieben und ein paar hundert Luxuswohnungen, die Europaallee wird in erster Linie ein Büroquartier. 6000 Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Dass es diese Büros hier braucht, ist für Christian Faber keine Frage.
Der Zürcher Innenstadt fehlt eines. Und zwar sind das neue, große, zusammenhängende Büroflächen. Also Sie sehen das auch daran, die UBS verlagert einen Teil ihrer Nutzung in die Europaallee auf insgesamt 30.000 Quadratmetern, weil sie hier moderner und auch flexibler arbeiten kann, als sie das vielleicht in sehr stark verwinkelten Räumlichkeiten in Altbauten an der Bahnhofstraße kann.
Zwischen den Gerüsten lässt sich nur erahnen, wie der neue Stadtteil Europaallee in Zukunft lebt und ob beispielsweise der Mix zwischen Wohn- und Büroanteil tatsächlich stimmt. Doch bereits in 2 Jahren ziehen die ersten Mieter ein. 2020 soll der ganze Stadtteil stehen.
Zürich baut die Europaallee. Das war die Baureportage von Klaus Ammann. Nach dem Scheitern der Klimakonferenz in Kopenhagen wird zwar weiter verhandelt, doch der Prozess ist zäh. Das hat sich auch letzte Woche bei den Verhandlungen in Bonn wieder gezeigt. Trotzdem wird da und dort intensiv über die Klimaerwärmung debattiert, zum Beispiel in Indonesien. Dort wurde in den letzten Jahren viel Regenwald zerstört, um Platz für Palmölplantagen zu schaffen. Das soll sich nun ändern. Der Bericht von Tobias Fessler.
Wenn man alle Palmölplantagen in Indonesien zusammenzählt, ergibt das einen Wald, der fast doppelt so groß ist wie die Schweiz. Ein riesiger Wald für nur eine einzige Baumsorte, die Ölpalme. Und in den nächsten Jahren soll die Anbaufläche auf fast das Doppelte anwachsen. Palmöl boomt. Für die indonesische Wirtschaft und den Arbeitsmarkt ist Palmöl ein Segen. Für die Umwelt jedoch ein Problem. Denn wo heute Palmölplantagen stehen, war früher in vielen Fällen tropischer Regenwald. Und nirgendwo auf der Welt gibt es so viele verschiedene Pflanzen und Tierarten wie im indonesischen Regenwald. Diese ständig größer werdenden Plantagen haben deshalb die Umweltschutzorganisationen alarmiert. Einige fordern gar den Boykott von Palmöl, um so den Regenwald zu schützen. Natürlich seien für Palmölplantagen große Flächen Regenwald abgeholzt worden, sagt der Agronom Olivier Tischi von der belgischen Plantagen- und Finanzgruppe SIPEF in Indonesien. Deswegen aber Palmöl generell zu boykottieren, findet er schlecht.
Les campagnes en ce moment qui sont plutôt contre l'huile de palme, et on voit dans certains pays justement où on dit l'huile de palme est mauvaise, il faut la remplacer par autre chose, c'est quelque chose qui nous...
Die Kampagnen würden Palmöl als solches schlecht machen, und sie, sagt Tischi, seien vom Gegenteil überzeugt, denn Keine Ölkultur auf der Welt produziere pro Hektare Anbaufläche so viel Öl wie die Ölpalme. Diese hohe Produktivität ist mit ein Grund für den Palmölboom in den letzten Jahren. Mittlerweile könne die Welt nicht mehr auf dieses Produkt verzichten. Deshalb sei es auch keine Lösung, einfach dagegen zu sein, sagt Olivier Tichy.
On ne peut pas jouer contre. L'huile de palme, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. La production existe, ça va durer. Et on ne peut pas l'ignorer. Il vaut mieux travailler ensemble.
Vielmehr müsse man versuchen, die Produktion von Palmöl zu verbessern, sagt Tichy. Und das sei genau das, was der Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl, RSPO, der vor 6 Jahren geschaffen wurde, derzeit versuche. Hier legen Produzenten, Investoren, Umweltschutzorganisationen und Verbraucher gemeinsam Standards fest, wie die Produktion von Palmöl verbessert werden kann. Olivier Tichy hat im letzten Jahr die Plantagen seiner Firma nach diesen Standards auf nachhaltige Produktion umgerüstet. Die SIPEF ist eine der ersten Palmölfirmen in Indonesien, die das gemacht hat. Nasir Fuad vom WWF Indonesien sitzt ebenfalls am runden Tisch für nachhaltiges Palmöl. Er will aber noch nicht von einem Erfolgsmodell sprechen.
At this time I think we cannot say it's successful yet. But it shows the roadmap.
Der runde Tisch sei auf dem richtigen Weg. Es müssten aber noch mehr Produzenten und Abnehmer dazu gebracht werden, auf die Nachhaltigkeit zu setzen. Nachhaltig bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass für die Herstellung kein Regenwald weichen musste. 2009 wurden erst 3% des Palmöls nach den Standards vom runden Tisch RSPO hergestellt. In den letzten Monaten gab es allerdings zahlreiche Bekenntnisse von Verbrauchern und Verarbeitern, wie zum Beispiel Nestle. Der Nahrungsmittelkonzern will künftig auf nachhaltiges Palmöl setzen und reagierte damit auf die Kritik von Greenpeace und anderen Umweltschutzorganisationen. Bereits 2010 dürfte der Anteil nachhaltig produzierten Palmöls deutlich höher sein als noch im letzten Jahr. Um den Regenwald zu retten, reicht aber ein runder Tisch für nachhaltiges Palmöl nicht. Es braucht auch ein stärkeres Engagement der Politik. Indonesiens Regierung hat deshalb Ende letzten Jahres ein Programm lanciert, das den CO2-Ausstoß in den nächsten Jahren um mehr als 20% verringern soll. Alleine durch den Schutz des verbleibenden Regenwaldes und durch Wiederaufforstung. Nasir Fuad vom WWF Indonesien attestiert deshalb seiner Regierung Fortschritte.
I think the government also see how important it is, the issue for the international policy, international relations. So we've seen the president and the minister at the minister level as well to try.
Der Regierung sei klar geworden, dass der Schutz des Regenwaldes und der Kampf gegen den Klimawandel wichtig seien. In Indonesien werden allein durch Abholzen und Abbrennen von Regenwäldern und Torfböden jährlich über 2 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt. Das ist das Doppelte der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands. Ende Mai hat nun der indonesische Präsident Yudhoyono in Oslo ein Moratorium angekündigt. Es würden bis auf Weiteres keine neuen Rodungslizenzen für Regenwald mehr ausgestellt. Trotzdem, ein kompletter Schutz des Regenwaldes ist in Indonesien wohl eine Illusion, denn obwohl die Schutzgebiete in den letzten Jahren kontinuierlich vergrößert wurden, werden pro Jahr noch immer 1 Million Hektaren Regenwald abgeholzt. Und nach wie vor gibt es für Tausende von Hektaren Regenwald Rodungslizenzen, die lange vor dem Moratorium ausgestellt wurden.
Das war ein Bericht aus Indonesien von Tobias Fessler. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Montagabend. Verantwortlich war Roman Villinger für die Nachrichten Afra Galati. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Ab 19 Uhr gibt es diese Sendung auch online und zum Herunterladen als Podcast. Im Internet unter drs.ch und ebenfalls um 19 Uhr dann die aufdatierte Zweitausgabe auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.